haben gerade das Abendmahl gefeiert und das ist eigentlich das zentrale Thema in unserem Leben. Und das war es auch für Paulus. Ich lese mal 1. Korinther 2, Vers 2, du kannst es anzeigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also Paulus war ja ein Mann gewesen, der für Gott gekämpft hat und dann erkennen musste, dass er in Wirklichkeit gegen Gott gekämpft hat. Es war nur Religiosität, weil er ohne Gott für Gott gekämpft hat. Und in Wirklichkeit hat er einen großen Schaden im Reich Gottes angerichtet. Und als ihm Jesus wirklich begegnet, dann ist er zusammengebrochen. Er war eine Zeit lang blind gewesen. Und nachher hat er sein Augenlicht auch wiederbekommen, aber er war erstmal blind. Das war ein Zeichen dafür, er war vorher schon blind gewesen. Und jetzt hat er das gespürt, seine Blindheit. Und Jesus hat ihm noch ganz neu die Augen öffnen müssen. Er hat das Alte Testament gekannt und das Alte Testament ist voller Jesus. Also der Name Jesus ist überall im Alten Testament, nicht in diesem Wort buchstäblich, aber sein ganzes Wesen. Und alles weist auf ihn hin, aber er hat ihn nicht erkannt. Und Jesus musste ihm neu die Augen öffnen und lebte in ihm. Und weil er in ihm lebte, war es möglich, dass Paulus ihn wieder neu erkennen konnte. Und dann hat er durch das Kreuz Christi eine zweite Chance bekommen. Und durch diese zweite Chance konnte er jetzt wieder für Gott kämpfen und alles geben für ihn, aber diesmal mit Gott statt ohne ihn. Und ich habe mir gedacht, ja, was ist eigentlich das Thema, wo habe ich auch so ein Thema? Und letztendlich ist das wirklich das zentrale Thema, das Kreuz. Und mein Thema ist immer Jesus Christus in mir. Was macht den Unterschied? Ist er in mir oder ist er nicht in mir? Es gibt so viele Verheißungen darüber, dass Jesus in mir ist und was ich alles vermag durch ihn. Und was macht den Unterschied aus? Bin ich mit ihm oder bin ich ohne ihn? Lebe ich aus eigener Kraft oder lebe ich aus seiner Kraft? Und alles, was ich ihm in mein Leben gebe, das durchdrängt er. Er wird sichtbar in meinem Leben. Und da, wo ich ihm nicht Bereiche in meinem Leben gebe und meinen Alltag nicht übergebe, da lebe ich als Mensch in meiner eigenen Kraft. Und das ist so die Ambivalenz, mit der man als Christ durchs Leben geht. Ich lebe in Jesus und habe voll die Verheißungen, aber ich lebe auch, da kommt der alte Mensch, der wieder durchkommt und ohne Jesus leben will. Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Kolosser 2, Vers 9 schreibt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Auch wieder eine wunderbare Verheißung, finde ich. In Vers 6 im Kolosserbrief, wie ihr nun den Christus Jesus empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Ich finde, das passt auch gut. Wir sagen Dank auch für alles, was Gott uns gibt. Das passt sehr gut zu diesem Erntedankfest und für das, zu dem, was Susi gesagt hat. Ich möchte es gerne so sein wie Paulus. Ich möchte das gerne mitnehmen von Paulus, diese Energie. Er hat einfach immer so Jesus im Zentrum gehabt und das Kreuz, achso, ich darf da nicht gegenhauen, er hatte Jesus das im Zentrum gehabt und immer für ihn gekämpft und den guten Kampf des Glaubens gelebt bis zum Ende. Er hat durchgehalten bis zum Ende. Das möchte ich auch. Er ist mir da ein Vorbild geworden. Ja, Jesus in mir. Ich habe das am Anfang der Woche so eine kleine Begebenheit gehabt. Ich hatte Betriebsratssitzung mit dem neuen Chef. Wir hatten uns 3 Wochen vorher zusammengesetzt und bestimmte Punkte durchgesprochen. Und ich habe mitgeschmiert, so meine Notizen gemacht. Und ich hatte den Impuls hinterher, ja, ich musste zur Arbeit und ich hatte den Impuls, ich schreibe das nochmal sauber auf, ordentlich, ja. solange alles in meinem Kopf ist. Aber dann habe ich es nicht gemacht. Und dann war das, kam dieser Montag und wir haben untereinander rumgeschrieben. Einer war jetzt krank, wir waren dann nur noch zu zweit. Und es hieß, ja, Sigrid hat ja mitgeschrieben, die weiß Bescheid. Und mir ist das so bewusst geworden, ja, ich bin jetzt diejenige, die das jetzt vermitteln muss, was wir da gesprochen haben. Such meine Schmierzettel zusammen. Und das war so ein Wust, ich habe überhaupt nichts verstanden. Also ich stand vor diesen Zetteln und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und also ich habe sicher, also es waren 3 Stunden vor der Sitzung, 12 Uhr sollte das sein, 3 Stunden vorher, 3 Stunden Zeit hatte ich. 1 Stunde habe ich verplempert in diesem Gefühl der Panik und einfach, dass ich, ja, was kann ich jetzt machen? Bin rumgelaufen durchs Haus und war völlig konfus. Und dann habe ich mich endlich erinnert, nach 1 Stunde verplemperter Zeit, ja, Jesus lebt ja in mir, ich bete jetzt einfach. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe ihm als erstes meine Schuld gegeben, weil ich wusste ja, ich hätte es da aufschreiben sollen, sauber, so dass ich es später auch verstehe. Hatte das nicht getan und ich habe das abgegeben und mich daran erinnert, Jesus war ja auch bei der Sitzung dabei. Er hat ja alles mitgehört und er weiß alles. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe Punkt Top 1, Top 2 und so weiter. Ich habe alles aufgeschrieben und es war so leicht. Es war so leicht. In einer halben Stunde war ich fertig und ich hatte alles klar. Ich bin zu dieser Sitzung gegangen und das lief total gut. Eine sehr gute Kommunikation. Man hat sich besser kennengelernt und konnte Missverständnisse auflösen und so. Und ich habe einfach gemerkt, es ist ein Unterschied, ob ich Jesus mitnehme in meinen Alltag, ob ich ihm alles gebe. Es sieht anders aus. Also bin nur ich da oder bin ich mit Jesus da? Das macht einen großen Unterschied. Aber wichtig ist, Gott zaubert nicht. Also ich kann nicht sagen, oh Jesus, schreib du das für mich auf. Das geht nicht, sondern er macht es mit mir. Ich muss mich hinsetzen, ich muss diese Zeit opfern auch dafür. Sonst geht es nicht. Und seine Eigenschaften, die kommen durch mich hindurch, weil er ja in mir lebt. Und dazu fiel mir eine Bibelstelle ein. Also ich mag ja gerne den Schöpfungsbericht. Und in 1. Mose 1, Vers 2 steht, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Im Hebräischen steht bei wüst und leer das Wort Tohu Wabohu. Das ist uns auch noch ein Begriff, also man benutzt das manchmal und es bedeutet Chaos. Also da war alles Chaos, aber der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott hat angefangen, Ordnung in dieses Chaos zu sprechen, indem er getrennt hat, Licht von der Finsternis, den Tag von der Nacht, das Wasser unterhalb von dem Wasser oberhalb, das Land von dem Meer. Er ist der Schöpfer. Er lebt in uns und er bringt Ordnung in unser Leben hinein. Und er kann auch Kreativität und Ideen in unser Leben hineinbringen, wenn wir uns darauf berufen und uns bewusst werden, der Schöpfer, der lebt in mir und derjenige, der wirklich Ordnung bringt in mein Leben, der lebt in mir. Und deswegen, das habe ich inzwischen verstanden und nehme Jesus immer mit, wenn ich sage, okay, der Keller muss aufgeräumt werden. Ich habe einfach festgestellt, es geht viel schneller mit ihm zusammen. Ich sage, Herr, lass uns das aufbauen. Ich habe keine Ahnung, das ist so viel Arbeit, aber er hilft mir dabei. Klingt das jetzt abgefahren, oder? Okay. Wir haben ja im Hauskreis gerade den Hebräerbrief dran und hatten gerade darüber gesprochen, also dass in dem Brief gewarnt wird vor Abfall. Also die Christen sind angesprochen und Christen, die wieder den Glauben verlassen, die Jesus verlassen. Und das ist etwas, was mich erschreckt, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Jesus ist so wunderbar, ich will den nie verlassen und ich möchte nicht, dass das passiert. Und dann dachte ich, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ich liebe das Alte Testament. Und schaue mir Männer an, bei denen ich das sehen kann. Also David und Saul. Ich kann sehen, was macht den Unterschied. Warum wird der eine erwählt und bleibt König und der andere wird erwählt und wird wieder verworfen? Wie kommt es dazu? Weil ich denke, ich kann lernen von diesen Männern, von ihrem Leben und ich kann mich warnen lassen oder ich kann mich ermutigen lassen von dem, wie sie gelebt haben. Der Start von beiden war eigentlich gleich. Wir lesen in 1. Samuel 2, Vers 6. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen. Das sagt Samuel zu Saul und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Und dann in Vers 7 dann auch noch, okay, wenn für dich nun diese Zeichen eintreffen, die hat er vorher gesagt, da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen, so tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Also Gott ist mit ihm und er lebt in ihm. Also sein Geist wird über ihn kommen und ihn erfassen. Und bei David heißt es in 1. Samuel 16, Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Und also auch erfüllt vom Heiligen Geist, das ist sehr neutestamentlich, finde ich. Genauso wie wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, wenn wir unser Leben Jesus geben. Jesus lebt in uns und hier lebt er in Saul und er lebt in David. Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung, weil Jesus ist ja König. Er ist der wahre König. Und er lebt jetzt im König. Er lebt in Saul und er lebt in David. Und dadurch werden sie befähigt, gute Könige zu sein. Gott hat die Voraussetzung geschaffen, dass man einem als Mensch ein guter König sein kann. Das geht nicht ohne ihn, sondern es geht nur mit ihm, ein guter König zu sein. Also ein Vers, nachdem David erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, heißt das, der Geist des Herrn wich von Saul. Ich höre das immer wie so eine Symphonie, gell? Und da kommt dann wirklich Paukenschlag und es ist einfach total dramatisch. Dieser Satz ist total dramatisch. Auf der einen Seite wunderbar, der Geist Gottes kommt über David, auf der anderen Seite, boah, der Geist des Herrn wich von Saul. Also Gott hat Saul verlassen. Was ist passiert? Und das möchte ich mir genau anschauen. Und zwar geht es um den Umgang mit Schuld. Also wie gehe ich mit meiner Schuld um? Das, denke ich, ist auch ein Schlüssel. Bei David war es so, das kann man nachlesen in 2. Samuel 12, Vers 13, nachdem der Prophet Nathan zu ihm gekommen ist und ihn mit seiner Schuld konfrontiert hat, sagt David sofort, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagt zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Also so schnell kann es gehen. Ich gebe meine Schuld Gott und er ist zerknirscht und niedergeschlagen. Er tut wirklich Buße. Gott nimmt die Sünde weg. Die Nachwirkungen sozusagen, die Folgen der Schuld muss er natürlich tragen. Die sind hart, aber er nimmt es an. Wie geht Saul um mit Schuld? Das lesen wir im Kapitel 15 vom 1. Samuel. Das ist das Kapitel, bevor David zum König gesalbt wird. Ich wollte jetzt nicht das ganze Kapitel da haben, weil das sehr lang ist. Ich werde ein paar Verse zitieren daraus, aber wer das nachlesen möchte gerne, wie es genau gewesen ist, kann das gerne tun. Und erst einmal, worum ging es? Am Anfang des Kapitels, 1. Samuel 1, Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. Also das ist seine Einleitung und ich finde das sehr wichtig. Also, dass er hat ihn ja schon gesalbt, aber er erinnert ihn daran, an diesen Punkt. Damals, weißt du noch, ich habe dich zum König gesalbt und Gott hat mich gesandt. Also du hast eine Verantwortung als König, du bist der König. Und jetzt kriegst du den Auftrag. Und der Auftrag war, gegen Amalek eine Schlacht zu führen, weil Amalek war ein Feind Israels. Immer wieder haben sie Israel drangsaliert. Die hätten die Möglichkeit gehabt, einfach wegzugehen und zu sagen, okay, wir lassen das Volk Gottes in Ruhe. Aber sie haben immer wieder gegen Israel gekämpft. Deswegen hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss und ich möchte, dass du gegen Amalek kämpfst und den Bann vollstreckst über alles. Du darfst keine Beute machen, nichts mitnehmen, keinen Anteil nehmen an irgendetwas, was dem Feind gehört. Auch wenn es schön aussieht und wenn es nützlich ist. Und das ist etwas, Gott hat eine klare Ansage gemacht, wo ich denke, es klingt erstmal hart, aber wenn ich das für mich überlege, wenn ich in irgendeinem Punkt immer wieder ein Problem habe, ist es vielleicht ganz gut, auch mal Schluss zu machen damit. Ich sag mal ein Beispiel, ich lade mir manchmal so Handyspiel runter und spiele das ganz gerne. Und das ist auch gar kein Problem, wenn man dann Schluss machen kann nach 5 Minuten und sagt, aber jedes Mal falle ich wieder in diese Falle rein, dass ich da Stunden verdattel, weil ich da einfach nicht aufhören kann. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich kann ich das lernen hier. Gott möchte dann, also dann lass es einfach. Lass es einfach ganz, lade einfach überhaupt keine Spiele mehr runter. Ja, keinen Anteil nehmen am Feind. Ansonsten sind wir ja frei. Also ich kann nicht die anderen sagen, ja, ich soll das nicht machen, sondern ich merke, immer wieder attackiert mich das. Ich möchte es gerne im Griff haben, aber ich habe es nicht im Griff. Und deswegen ist es vielleicht besser, es ganz sein zu lassen. Und das ist bei jedem ein anderer Punkt. Also gar nicht in die Versuchung zu kommen. Wenn ich merke, ich falle immer wieder, dann nehme ich Abstand. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich nehme keinen Anteil daran. Wir lesen dann in Vers 9, was Saul getan hat. Aber Saul und das Volk verschonten Agag, das ist der Anführer, und die besten Schafe und Rinder. Gott spricht mit Samuel, eine lange Unterredung und sehr leidend sind beide eigentlich. Und Samuel geht jetzt zu Saul, weil er hat einen Auftrag bekommen von Gott. Und Saul besitzt jetzt die Frechheit, ihm entgegenzugehen und zu sagen, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ist er jetzt blind oder will er es nicht sehen? Also, naja, eigentlich ist es eine glatte Lüge. Er verleugnet seine Schuld. Das ist sein Umgang mit Schuld. Er verleugnet sie erst. Darauf kommen die berühmten Worte von Samuel. Wisst ihr noch? Weiß das jemand? Was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? Also da muss man immer lachen irgendwie, aber eigentlich ist das ja traurig. Also das ist ja der Beweis. Guck mal, das ist der Beweis deiner Schuld. Das ist total offensichtlich. Wie kannst du das irgendwie aus den Augen lassen? Dann sagt Saul, von den Amalekitern, Vers 15, also von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollzogen. Also mit dieser Aussage disqualifiziert er sich schon als König. Als erstes, das Volk verschonte die besten Schafe, also er ist ganz aus dem Spiel. Ja, eigentlich ist er der König. Samuel hat ihn darauf hingewiesen, ja, du bist doch der König. Du leitest das Volk. Das Volk folgt dir, weil du bist ja vom Geist Gottes erfüllt worden. Das ist ja das Volk nicht. Sie müssen dem König folgen und er soll dem wahren König folgen und Gott gehorchen. Aber das hat er nicht getan. Er hat seine Berufung gar nicht ernst genommen. Also er schiebt die Schuld auf das Volk. Also es sind eigentlich zwei Sachen. Also er nimmt seinen Auftrag von Gott nicht ernst. Er ignoriert das. Und er schiebt die Schuld auf jemand anders. Das nächste ist, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Das ist traurig. Eigentlich war es sein Gott. Es war auch sein Gott gewesen. Und David hat immer gesagt, mein Gott, das ist der Unterschied zu David, das ist mein Gott. Und ich kann immer zu ihm kommen und ihm alles bringen. Und er sagt, ja, es ist Samuels Gott. Was hat Gott mit mir zu tun? Er lebt nicht in mir. So. Und dann, das nächste ist, ja, dass er eine Ausrede hat. Eigentlich der Plan Gottes war, kein Opfer, keine Beute zu nehmen. Und er will keine Opfer haben, sondern er möchte Gehorsam haben. Und Saul denkt, er weiß es besser. Und er führt sozusagen eine religiöse Handlung aus, weil er etwas tut für Gott, aber ohne ihn. Etwas, was Gott nicht beauftragt hat. Also er ist ungehorsam und tut genau das Gegenteil von dem. Samuel erinnert ihn an all das und fragt ihn noch einmal, ein zweites Mal, warum hast du Gott nicht gehorcht? Und Saul reagiert wieder mit Leugnung. Er hat ja alles getan, was Gott gesagt hat. Aber in Wirklichkeit hat er nicht alles getan. Aber er dachte, dass das, was er getan hat, so toll ist, dass er das auslöscht, was er halt nicht getan hat. Also sozusagen das Gute, was ich tue, das löscht das Schlechte aus. Und Gott sieht das nicht so. Aber ich habe mir gedacht, bin ich da vielleicht doch manchmal so ein bisschen wie Saul, wenn ich mir in der Bibel Dinge raussuche, rauspicke und sage, ja, das eine, ja, das finde ich super, damit kann ich was anfangen und Lobpreis, klasse, gar kein Problem. Aber dann heißt das auch, sei Zeugen in der Welt und wo ich denke, ja, okay, das überlasse ich anderen, ja. Also es ist ja, es gibt Aufträge, die ja an uns alle gerichtet sind und dann gibt es aber auch Aufgaben, die Nase tut dies, die Augen das oder so. Also dieses Beispiel, wo jeder hat auch seine Aufgaben, aber es gibt so Standardsachen, die für uns alle gelten. Darauf komme ich später nochmal zurück, weil David das in einem Psalm, den ich auch gelesen habe, sehr deutlich sagt schon. Und das gilt dann für uns alle. Und das für mich ist es manchmal ein Problem, das zum Wort Gottes zu stehen, wenn ich denke, okay, die verstehen jetzt gar nichts. Also dass ich dann aus Angst sage, oh, ich mache das lieber nicht. Und so ist Saul eigentlich auch. Samuel sagt zu ihm dann, dass Gott halt keine Brandopfer möchte, sondern Gehorsam. Und weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen. Also für Saul war das Wort Gottes nicht das Entscheidende. Und dann sagt er, gibt er zu, ja, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Und dann begründet er das, denn ich fürchtete das Volk und hörte seine Stimme. Also er versucht sich so ein bisschen zu entschuldigen durch seine Menschenfurcht, die er hatte. Aber es ist so, dass auch David Menschenfurcht hatte. Aber er hat sich nicht dadurch leiten lassen. Er hat sich nicht abbringen lassen von Gottes Plan. Und Saul nimmt es als Begründung. Und das ist mir irgendwie vertraut, muss ich sagen. Dass ich dann auch so, ah nee, nee, ich habe mich nicht getraut, jetzt was zu sagen und meinen Glauben, also für meinen Glauben einzustehen, für Jesus einzustehen. Ich habe mich nicht getraut und dann ist das okay. Aber hier ist es für Gott, ist es nicht okay, weil er ist berufen, er ist als König berufen und er hätte anders handeln sollen. Also, dann kommt noch was ganz Schräges, er bittet Samuel um Vergebung, nicht Gott, sondern er bittet Samuel um Vergebung. Das erinnert mich so ein bisschen an die katholische Kirche, wenn sie zu Maria beten und sagen, bitte für uns Sünder. Dann frage ich mich auch, ja, warum nicht gleich zu Jesus? Also wir brauchen dafür nicht andere Menschen. Man kann es vor Menschen auch machen, dass man seine Schuld bekennt und die einem auch die Vergebung zusprechen. Aber ich gehe als erstes immer zu Jesus. Und ich bringe Gott meine Schuld und er vergibt mir. Als nächstes ist so, dass Samuel jetzt aufgefordert wird von Saul, ja, geh doch mit mir mit opfern. Er möchte jetzt, dass Samuel zu ihm steht und sein Königtum eigentlich, ja, alles ist wieder gut. Er möchte, dass alles wieder gut ist, das Volk soll ihn weiterhin als König akzeptieren, aber Samuel weigert sich mitzugehen. Also Saul hat völlig ignoriert, was Gott eigentlich beschlossen hat. Er hat es nicht angenommen. Und das Wichtigste ist ihm das Ansehen vor den Menschen. Das ist ihm wichtiger als das Ansehen vor Gott. Ich finde, das ist entscheidend, eine entscheidende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, was mich bewegt. Also man kommt oft in Situationen, das ist ein bisschen unangenehm, jetzt wirklich zu Jesus zu stehen, aber was ist mir wichtiger, das Ansehen bei Gott oder das Ansehen bei den Menschen? Und ich bin überzeugt, also das steht jetzt nicht in der Bibel, weil dieser Weg ist hier nicht beschritten worden von Saul, aber ich bin überzeugt davon, dass man jederzeit umkehren kann. Jederzeit können wir zu Jesus kommen, unsere Schuld ihm abgeben und wieder neu mit ihm beginnen. Und Saul hätte auch diese Möglichkeit gehabt, wenn er Gottes Ratschluss angenommen hätte. Dann hätte er, das ist jetzt meine Spekulation, also jetzt nicht biblisch, aber es ist einfach Spekulation. Ich denke da immer drüber nach. Ja, er hätte Vergebung haben können und vielleicht hätte Gott ihm gesagt, ja, geh erstmal wieder deine Esel hüten. Du bist jetzt kein König mehr, ich habe jemand anders auserkoren. Und er hätte das angenommen, es ist okay, aber mir ist das Wichtigste, ich gehe wieder zurück in meine, also wo ich eigentlich herkomme, haben die Jünger auch schon mal gemacht, besinne mich wieder, wer bin ich und was will ich eigentlich und ich will mich wieder neu auf Gott ausrichten. Das hätte er eigentlich machen können. Und vielleicht hätte Gott ihm nochmal eine Chance gegeben und gesagt, hier, David ist der neue König und du darfst in seinem Heer dienen. Ja, das ist nur so eine Spinnerei von mir. Also es gibt immer eine Möglichkeit, dass es anders laufen kann. Aber bei Saul war es nicht so. Er hat daran festgehalten, sich von dieser Menschenfurcht leiten zu lassen und ist immer schlimmer, immer tiefer abgesunken. Und das war seine Entscheidung. Jedes Mal, er hat die Entscheidung getroffen. Und er hätte jederzeit umkehren können. Aber irgendwann ist es so schlimm, dass es nicht mehr geht. Also dann ist man so im Sumpf drin, dass man, ja, vielleicht geht es schon, also bei Gott ist alles möglich. Ja. Aber selbst ist dann irgendwie ganz, da heißt es ja, also der Geist Gottes wich von ihm und dann ging es wirklich bergab mit ihm. David ist so anders. Immer wenn er in schwierigen Situationen war, hat er Zuflucht in Gott gesucht. Er hatte auch Angst vor Menschen, aber er ist zu Gott gelaufen und hat ihm sein Leid gebracht. Saul hat immer Rat bei Menschen gesucht, bei Samuel, hat sogar mal einen Wahrsager, eine Wahrsagerin dazu genötigt, den Geist Samuels heraufzubeschwören, um Rat zu bekommen. Das war ja voll daneben. Aber David selbst hat immer direkt bei Gott Rat gesucht. Und das können wir auch, weil Jesus gesagt hat, ihr seid meine Schafe und ihr hört meine Stimme. Also wir dürfen darauf vertrauen. Es ist eine Verheißung, wir hören seine Stimme. Das dürfen wir einfach wissen. Und er spricht zu uns. Warum sollte er nicht zu uns sprechen? Also wir können von David lernen, Lasten schnell abgeben, die Schuld bekennen, Gottes Wort achten und seinen Ratschluss akzeptieren. Und zu sagen, mein Gott, du bist mein Gott. Gott ist für mich da, hier und jetzt, jederzeit. Er möchte eine Beziehung haben und in mir leben. Und je mehr ich Gott teile, desto intensiver wird meine Beziehung zu ihm. Ich denke, das hat jeder schon erlebt. Man hat Freunde, man hat Bekannte, man hat ganz enge Freunde. Und die engen Freunde, die kommen nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist etwas, was man gelebt hat. Man hat denen Vertrauen geschenkt, man hat ihnen viele Dinge erzählt, man erzählt mehr Dinge. Je mehr man von sich preisgibt, jemanden, der vertrauenswürdig ist, desto intensiver wird diese Freundschaft. Und das ist so ein gegenseitiges. Und Gott ist da, er ist der beste Zuhörer, dem man wirklich vertrauen kann, der einen festhält. Und wir können ihm alles geben. Aber wir müssen uns bewusst sein, das, was wir ihm nicht geben, da wirkt er nicht rein. Er drängt sich nicht auf. Also nur dort, wo wir ihm etwas geben und ihn mit einbeziehen, da ist er zu sehen. Ich hatte während des Lobpreises ja einen Psalm, also vier Verse aus dem Psalm 9 vorgelesen. Das ist auch etwas, was David auszeichnet, der Lobpreis. Und ich wollte da noch einmal kurz drauf eingehen, auf die einzelnen Verse. Psalm 9. Genau, die Verse, die hier angeschrieben sind. Ich habe eine andere Übersetzung, deswegen passt das nicht immer so, aber egal. Erster Vers. Ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten. Also David hatte Jesus in sich. Er hat oft gesagt, solche Sprüche wie, der Herr spricht zu meinem Herrn. Also Jesus lebte in ihm. Das ist meine feste Überzeugung. Ich weiß nicht, hat jemand was, denkt jemand anders darüber? Also ich bin überzeugt, Jesus lebte in David. Er will sich freuen und jauchzen. Er will den Namen besingen. Also ich will, in dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen besingen, du Höchster, im nächsten Vers. Also im ersten Vers, er lobt Gott und gibt ihm die Ehre für all das, was er tut. Das ist etwas, was wir auch machen können. Ihm loben und für alles, was er tut, immer danken. Dann sind wir wieder bei der Dankbarkeit vom Anfang. Und erinnern uns auch, also Paulus hat das auch immer wieder gesagt, also das ist so ähnlich zu dem, was Paulus sagt. Und im dritten Vers heißt es dann, ja, in dir will ich mich freuen und jauchzen, in dir will ich mich freuen. Das hat Paulus auch gesagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, seid froh. Also die Freude im Herrn ist wichtig. Und dass ich deinen Namen besingen will, du Höchster, das ist Anbetung. Der Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Im Lobpreis lobe ich Gott für das, was er tut. Und in der Anbetung sage ich ihm, wer er ist. Und das ist sehr wichtig, diese Anbetung, weil wenn ich mir bewusst mache, wie ist Gott, dann kann er auf mich abfärben. Wie wir schon gesagt haben, er ist der König, also er lebt als König in mir. Dann hätte Saul auch sagen können, ja, jetzt, ich bin König und ich kann ein guter König sein, weil also Gott lebt in mir und deshalb funktioniert das auch. Im nächsten Vers, während meine Feinde zurückweichen, stürzen und umkommen vor deinem Angesicht. Da gibt es sehr viele, also kriegerische Szenen in den Psalmen. David war mit Krieg beschäftigt und musste viele Menschen töten. Und das kommt natürlich in dem Psalm auch wieder vor. Und als David ja den Tempel bauen will für Gott, sagt Gott zu ihm, ich möchte nicht, dass du den Tempel baust, weil deine Hände sind mit Blut befleckt und dein Sohn, der nach dir kommt, der soll den Tempel bauen. Und dann ist Salomo derjenige, der den Wunsch Davids erfüllt. Also David wollte unbedingt den Tempel bauen und hat alles vorbereitet dafür, aber Salomo, der hat es dann gebaut, weil Gott möchte, dass es von Händen, die nicht von Blut, von fremdem Blut befleckt sind, gebaut wird. Weil dieses, was da passiert ist, dass der Tempel gebaut ist, ist ja nur ein Bild dafür, für das Neue Testamentliche, für Jesus, der ja dann ein Tempel baut, das sind wir. Und er hat es nicht mit Gewalt gemacht und mit Blutvergießen, sondern mit Liebe, indem er sein eigenes Blut geopfert hat. Und deswegen konnte David den Tempel nicht bauen. Und im Neuen Testament ist er so, wir sollen unsere Feinde lieben und jetzt nicht Leute umbringen. Das passt irgendwie nicht mehr. Aber ich habe mir das so umgedeutet. Also es ist so, wenn ich Gott lobe, ihn anbete und seine Taten weitersagen, da können aus Feinden Freunde werden. Also dadurch, dass ich das tue, was David hier sagt, ich lobe Gott, ich lasse mich von ihm verändern, Jesus lebt in mir, er ist Licht, er ist Frieden und das strahlt raus. Das Licht strahlt raus, der Friede strahlt raus. Dadurch können andere Menschen erkennen, dass Jesus in mir lebt, ich bin Zeuge und sie können auch zur Wahrheit kommen. Das heißt, der Feind, der ich selbst war, der Feind Gottes stirbt und ein neuer Mensch wird geboren. Sind wir wieder bei Paulus am Anfang, ja? Ein neuer Mensch wird geboren und ich bin ein Freund Gottes geworden. Und das kann mit jedem Menschen passieren, dem wir begegnen, dass aus dem Feind ein Freund wird. Und ja, so kann ich auch was mit diesem Vers anfangen, wenn es heißt, meine Feinde werden zurückweichen, stürzen und umkommen. Weil ich freue mich ja nicht über den Tod anderer, aber der Feind Gottes in den Menschen, der kann sterben, der soll umkommen, sie sollen zu Freunden Gottes werden. Das ist mein Wunsch, das ist Gottes Wunsch, dass wir alle Frieden haben. Im letzten Vers heißt es, also es ist nicht der letzte Vers, aber der letzte, den ich jetzt hier bespreche, denn du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache. Du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Also Gott hat ja David zum König gesalbt und es dauerte Ewigkeiten, für mich gefühlte Ewigkeiten, bis er auch von den Menschen anerkannt wurde als König, bis er wirklich da König war. Vor Gott war er schon König. Und er hatte zweimal die Möglichkeit, selbst dafür zu sorgen, dass das, was Gott gesagt hat, nämlich du bist zum König gesalbt, dass er das selbst erfüllen kann, indem er Saul umbringt. Er hatte ihn zweimal in der Hand und er hat es nicht getan aus Ehrfurcht davor. Ja, das ist Gottes Werk, Gottes Plan. Und er hat mich berufen und er wird die richtige Zeit finden. Und er hat Gott vertraut und es in seine Hände gelegt. Und wenn ich in der Bibel lese, das sind so viele Verheißungen, wo ich denke, ja, ist es jetzt schon, ich will das jetzt schon ganz haben, aber manchmal ist es so nur ein Teil davon, kann ich jetzt schon umsetzen, aber der andere Teil, der kommt später. Also es ist Gottes Zeitplan und da einfach zu vertrauen, alles, was er mir verheißen hat, alles, was er gesagt hat, Jesus hat gesagt, ich habe es vollbracht, das wird er auch zum Ende führen zu seiner Zeit. Ich wollte zum Schluss noch einmal zurückkommen auf den Anfang der Bibel, auf den Sündenfall, wo es Satan in der Schlange sozusagen den Menschen dazu verführt, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Da sagt er, ja, ihr werdet sein wie Gott. Er hat sie betrogen, weil man kann nicht sein wie Gott ohne Gott. Und der Preis war, ich wähle den Baum der Erkenntnis, um mich von Gott zu lösen. Das trennt mich von Gott und dann kann ich nicht sein wie Gott. Also die Sünde ist nicht hier sein zu wollen wie Gott, sondern das ist ja eigentlich unser Glauben. Wir wollen nämlich auch sein wie Jesus und Jesus ist Gott. Und das ist keine Sünde, so sein zu wollen wie Gott. Die Sünde ist es, ohne ihn wie Gott sein zu wollen. Aber mit ihm können wir so sein wie er, weil er das in uns bewirkt. Jesus ist das Licht. Er lebt in uns, also sind wir das Licht. Jesus ist der Schöpfer. Er lebt in uns, also können wir auch kreativ, schöpferisch tätig werden. Wir können Ordnung bringen in unser Leben. Jesus ist der Friedefürst. Er lebt in uns, also lebt sein Friede in uns und wir können Frieden weitergeben. Jesus ist die Wahrheit. Er lebt in uns und jede Lüge muss weichen. Die Wahrheit durchdringt uns. Und auch das, was Susi gesagt hat mit El Shaddai, magst du das nochmal wiederholen, was El Shaddai bedeutet?
Mehr als genug.
Mehr als genug, genau. Die ganze Fülle ist in ihm und deswegen haben wir Zugang zu dieser ganzen Fülle. Und Jesus ist Schönheit. Und einige Leute haben Probleme mit dem Wort, ja, Jesus, die Schönheit, Jesus, die können nichts damit anfangen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme mal ein Beispiel, vielleicht habt ihr das schon erlebt, wenn man einem Menschen begegnet, der ganz unscheinbar aussieht, nicht besonders, also nicht hässlich, aber auch nicht besonders schön. Man lernt ihn kennen und er hat echt tolle Charakterqualitäten, vertrauenswürdig, sehr liebevoll, sehr voller Mitgefühl. Dann wird dieser Mensch in meinen Augen mit der Zeit immer schöner. Und ich freue mich, wenn ich den sehe. Also das ist eine subjektive Schönheit vielleicht. Aber ein anderer Mensch vielleicht, der total schön ist, wo man denkt, boah, schaut der gut aus. Und man lernt ihn kennen und merkt dann, Hey, voll selbstsüchtig und eingebildet und arrogant und wie er andere Menschen behandelt, ist total schlecht. Dann wird er hässlicher. Habt ihr das schon mal erlebt? Also so ist mein Empfinden oft, wenn ich über das Aussehen von Menschen nachdenke, die mir wichtig sind, die sind alle schön für mich. Und Jesus hat ja alle guten Qualitäten in sich vereinigt. Deswegen ist er die Schönheit. Anders geht es ja gar nicht. Wer sollte schön sein außer Jesus? Und weil er Schönheit ist, lebt er in mir. Deshalb bin ich als seine Schöpfung in seinen Augen wunderschön. Egal, was ihr sagt. Das weiß ich. Und ich habe zum Abschluss noch mal ein Lied. Das heißt Wunderschön. Das ist eines meiner Lieblingslieder und ich habe mir gedacht, ja, man kann währenddessen, wir hören das einfach an und überlegen auch, was ist Gott, was ist er, was Jesus, was ist er für mich, was bedeutet er mir und dass diese Qualitäten in mir zum Strahlen kommen. Darüber könnt ihr nachdenken. Jetzt muss ich mal wieder mein immer noch 100%. Dann spiele ich das jetzt mal ab.